SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Bernd Lechler und wir gehen heute aufs Land. Ulrike Siegel ist mit drei Schwestern auf dem elterlichen Bauernhof in Brackenheim bei Heilbronn aufgewachsen, hat dort auch lange gearbeitet. Später begann sie, Geschichten von Bauerntöchtern zu sammeln und zu veröffentlichen. Und über ihr eigenes Leben hat sie nun auch geschrieben im gerade neu erschienenen Buch Stallschwalben. Willkommen, Frau Siegel.
Guten Abend.
Als Sie diese Sendung zugesagt haben, sagten Sie uns, der 11. November, das passt ja wunderbar, weil Martini, also St. Martin, warum passt es so gut?
Weil Martini ein ganz, ganz wichtiger Tag im landwirtschaftlichen Jahr war, zumindest in meiner Kindheit.
Nämlich?
Martini war immer Pachtzahlungen.
Das heißt, was ist da
Ende,
passiert?
Das Ende des Wirtschaftsjahrs, da wurde für die Flächen, die man von anderen gepachtet hatte, wurde das Pachtgeld bezahlt. Und zwar an Martini.
Und kam dann da jemand vorbei oder ist man da zu jemand hingegangen?
Nee, da ging man zu denen in die Häuser. Für die Kinder gab es immer eine Tafel Schokolade.
Und mit Scheinen in der Tasche?
Mit Bargeld, ja.
Und wie Ihre Kindheit und auch die späteren Jahre auf dem Bauernhof Sie sonst noch erlebt haben und was da Ideal und Realität ist und was wir auch daraus lernen können, darüber sprechen wir heute live in SWR 2 Tandem mit Ulrike Siegel. Sie hören SWR 2 Tandem. Heute haben wir hier live im Studio Ulrike Siegel, Bauerntochter, die übers Leben auf dem Bauernhof schon viel geschrieben und auch Geschichten von anderen gesammelt und veröffentlicht hat. Ihr neues autobiografisches Buch heißt Stallschwalben. Was es mit diesen Schwalben auf sich hat, da kommen wir noch drauf. Aber ganz grundsätzlich, Kindheit auf dem Bauernhof, Frau Siegel, das klingt für viele bestimmt spontan toll, gerade für Kinder, Tiere, Pflanzen, Natur erleben. Wie idyllisch fanden Sie das, als Sie klein waren?
Also aus Kindersicht heraus fand ich da wenig idyllisch. Da hätte ich mir sehr viel besser eine Zwei-Zimmer-Stadtwohnung vorstellen können, wo der Zuständigkeitsbereich einfach mal vor der Türe aufhört und nicht so unendlich ist wie auf einem Bauernhof. Aber von rückblickend gesehen, jetzt als Erwachsene, denke ich schon, dass ich auch eine schöne Kindheit hatte. Schön und hart natürlich, ja, in unterschiedlicher Zusammensetzung.
Was heißt es, dieser unendliche Zuständigkeitsbereich?
Na, die Arbeit hörte nie auf und fing dann wieder von vorne an, schreibt eine der Autorinnen in den Bauerntöchterbüchern. Und ich finde, es trifft es genau. Es gab immer was zu tun. Man war irgendwie nie fertig. Es gab ja 1000 Ecken auf einem Bauernhof. Es gab Tiere. Es war immer was zu tun.
Wie müssen wir uns den Hof Ihrer Eltern vorstellen, den da in Brackenheim bei Heilbronn, die bewirtschaftet haben? Wie groß, wie klein, was für Tiere, Felder?
Ja, wir hatten einen ganz, ganz typischen Hof für unsere Region in dem Realteilungsgebiet. Das hieß, die Höfe wurden ja bis zur Generation meiner Eltern immer aufgeteilt unter allen Kindern, unter allen Geschwistern. Deshalb haben wir dort ja die buchstäblich handtuchbreiten Äckerle, wie man so schön sagt. Unser Hof hatte in meiner Kindheit 10 Hektar, 2 Hektar Weinbau. Dann haben meine Eltern einen Aussiedlerhof gebaut, Mitte der 60er Jahre, damals raus an die Gemarkungsgrenze. Der Hof wurde konzipiert für 10 Kühe und 40 Maschschweine. Da ging man davon aus, dass es zukunftsfähig war. Es war nicht zukunftsfähig, aber es war Arbeit ohne Ende.
Aussiedlerhof heißt also raus aus dem Dorf, ne?
Ja, aus der beengten Hoflage raus. Das war so, ja, ein Programm der 60er Jahre, wo man jetzt versucht hat, diese Betriebe, die da in den beengten Dorflagen da saßen, zukunftsfähig zu machen. Und die hat man neu gebaut, draußen an der Gemarkungsgrenze in aller Regel, hat Flurbereinigungen durchgeführt, auch so eine Spezialität der 60er Jahre, damit die Bauern da draußen dann ihr Land arrondiert, also zusammenhängend um ihre Hofstellen herum hatten. Und das war wirklich zunächst mal richtig klasse.
Und diese viele Arbeit, von der Sie sprachen, was haben Sie geliebt, was haben Sie gehasst?
Oh, da gab's gehasst habe ich, wenn ich dann arbeiten musste, während die Freundinnen ins Freibad gingen oder in den großen Ferien, wenn andere in den Urlaub gefahren sind und man musste dann zu Hause helfen. Insgesamt habe ich aber auch sehr viel gerne gemacht. Es kommt drauf an, aus welchen Augen ich da heute drauf gucke. Wenn ich als Erwachsene zurückblicke, dann denke ich, es gab nie wieder später im Leben Aufgaben, die auch so befriedigend waren. Wenn man sie auch gehasst hat, aber die Arbeit hatte immer einen Sinn gemacht. Man wusste genau, warum man jetzt Strohballen stapeln muss, warum man Heu machen muss, warum man die Kälber füttert. Man hat die Arbeiten immer so wirklich im Kreislauf gesehen.
Das heißt, Sie hatten auch das ganze Feld, also das ganze Arbeitsfeld meine ich, im Blick, die Zusammenhänge.
Zwangsläufig, ja, natürlich. klar, natürlich. Also wenn ich jetzt Stroh stapeln musste, dann wusste ich ganz genau, wann man das jetzt wieder runterholt, dass es die Kühe brauchen. Und damit dann hinterher wird es mischt und dann durfte man den zum Teil noch von Hand in den Weinbergen verteilen, auf dem Acker dann mit Maschinen. Das, ja, den Kreislauf hat man schon als Kind auch vor Augen gehabt.
Und die Tiere, Sie schreiben ja auch über Nutztiere in Ihrem Buch, also die Schweine, die geschlachtet werden, obwohl man ein paar Monate vorher erst ihre Geburt erlebt und sie auch mit großgezogen hat. Damit muss man auf einem Bauernhof ja schon recht nüchtern umgehen. Also wie würden Sie Ihr Verhältnis damals zu den Tieren beschreiben?
Das Verhältnis zu den Tieren wurde nicht hinterfragt. Natürlich waren wir dabei, wenn kleine Ferkel auf die Welt kamen. Wir Kinder wurden dann zum Teil sogar eingeteilt, um auf die kleinen Ferkel aufzupassen, dass sie von der Muttersau nicht totgelegt wurden. Das heißt, wir saßen da auch Stunden mit den Ferkeln unter Rotlichtlampe. Das war schön. Ich habe heute noch den Geruch der Ferkel in der Nase. Und dass sie dann später als Schlachtschweine den Stall verlassen, das war einfach selbstverständlich. Das war keine Frage. Genauso wie Kälber den Stall verlassen haben, wie alte Kühe den Stall verlassen haben, wenn es gleich immer wehmütig war. Ja? Also in den Stall zu kommen, wenn wieder eine Stallbucht an Schweinen leer war oder wenn irgendwo die Kette, wo eine Kuh über Jahre stand, dann baumelte und der Platz leer war. Das war immer ein komisches Gefühl und auch irgendwo eine traurige Stimmung. Aber es war einfach der Lauf der Dinge und das war so und das hat man nicht hinterfragt.
Und Ihre Freundinnen, die eben in die Ferien fahren konnten oder im Freibad waren, wenn sie arbeiten mussten, wie fanden die das alles? Also was hatten sie da für ein Standing?
Das eigentlich kein wirklich gutes, aber da muss man dazu so diese Zeitgeschichte ein bisschen gucken. Das war eben die Zeit Mitte der 60er, 70er Jahre, als ja, ein Wissenschaftler hat mal gesagt, als sich die Stadt mit einer Arroganz über das Land erhoben hat. Und ich glaube, genau das war es. Es war alles andere, war das Fortschrittliche, das Moderne, das Anstrebenswerte. Und dieses Bäuerliche, vor allem dieses bäuerliche Sparsame. Und wir haben ja gespart ohne Ende. Das war einfach rückschrittlich, hinterwäldlerisch. Und in der Schule hat man dann damals zum Teil schon aufgepasst, dass man nicht zu sehr als Bauerntochter aufgefallen ist.
Das heißt, es war für Sie auch nicht ganz leicht, dann dazu sich zu stehen sozusagen.
Das kommt drauf an, in der Grundschule zunächst mal, als doch Bauernkinder noch weitestgehend unter sich waren, weil auch die anderen von Bauernhöfen waren, da war das eine Welt, die einfach selbstverständlich war. Und die Welt war ja auch nicht schlecht. Eine der Frauen schreibt von dem Kosmoshof, der in sich geschlossen war. Erst als diese Welt von außen her belächelt wurde, da wurde es dann schwierig, da wurde es dann richtig schwierig, ja.
Sie sind dann aber nach der Schule auf dem elterlichen Hof geblieben und haben da auch 10 Jahre lang mitgearbeitet. Im Buch schreiben Sie, dass Ihre Mutter auch als Kind weder auf eine höhere Schule noch Klavier lernen durfte, weil ihr eben ein anderer Weg vorgezeichnet war. Wie freiwillig war Ihr Leben als Bäuerin dann oder Bauerntochter auf dem Hof?
Also ganz freiwillig wäre ich auf diese Idee nicht gekommen, weil es war ja schon so, dass alles andere das Bessere war. Ich werde auch nie vergessen, als ich damals dann entschieden hatte, zu Hause zu bleiben, was mit der schweren Krankheit unserer Mutter zu tun hatte und es einfach vonnöten war, dass da noch 2 weitere Hände helfen zu Hause, wurde ich im Dorf gefragt, was ich denn werden wolle. Ich habe damals ganz naiv gesagt, ach, ich bleibe zu Hause und lerne Landwirtschaft, worauf die Frau, die mich gefragt hatte, wie aus der Pistole geschossen, gesagt hat, ach, kannst ja später noch was Rechts lernen. Also ich könnte ja später dann noch was Rechtes lernen. Und es war genau so, dieser Ton der Zeit. Alles andere war das Bessere und das in der Landwirtschaft war eher das Rückständige.
Und der Hof? Also Sie sagten ja, das war nicht wirklich ein Zukunftsmodell, diese Größe, in der geplant war. Ihre Schwester, also Ihre älteste Schwester, hat den dann übernommen?
Meine zweitjüngste Schwester hat den übernommen.
Und wie sieht der dann jetzt aus?
Der Hof wirtschaftet heute unter völlig veränderten Bedingungen. Zu meiner Zeit damals alles, was man sich durchaus vorstellen konnte, von Milchvieh, eigener Nachzucht, Bullenmast, Schweinemast, draußen auf dem Acker auch volles Programm von Futterbau, Getreidebau, Zuckerrüben bis hin zu Weinbau. Ich komme ja aus einer Weinbauregion, wobei das jetzt nie unser Schwerpunkt war. Heute der Betrieb, wie alle Betriebe in unserer Region, spezialisiert auf Weinbau und Ackerbau. Längst viel los. Aber in meiner Region gibt es ohnehin keine Tiere mehr.
Und so Höfe, wie Ihre Eltern den hatten und wie Sie ihn als Kind kennengelernt haben, das gibt es eigentlich nicht mehr.
Die Betriebe gibt es nicht mehr, nein.
Ulrike Siegel ist unser Live-Gast in SWR 2 Tandem. Sie hat über ihre Kindheit auf dem Bauernhof das Buch Stallschwalben geschrieben. Und was es mit diesem Titel auf sich hat, das klärt sich gleich am Anfang. Wollen Sie uns die Passage vorlesen?
Gerne, ja. Nie wäre mir der Tag entgangen, an dem die Schwalben unseren Stall verließen. Schon an den Nachmittagen zuvor waren sie aufgeregt hin und her geflogen, hatten im Garten über den leuchtend gelben Sonnenblumen ihre Runden gezogen und kamen manchmal sogar zwischen den hochragenden Buschrosendolden hervorgeschossen, um in der schräg stehenden Septembersonne nach Fliegen zu schnappen. Auf der Stromleitung wurden es immer mehr. Während der Sommer mit farbenfrohe Finale den Herbst begrüßte, riefen die Schwalben zum Aufbruch. Ihr Wip-Wip-Gezwitscher, das viele Sommertage mit seinen Melodien untermalt hatte, war jetzt lauter, aufgeregter und ohne Melodie. Jung und alt, Schwalben, Eltern und ihre Jungen, die im Laufe des Sommers hier geschlüpft waren, gefüttert wurden und das Fliegen gelernt hatten, versammelten sich, um aufzubrechen in eine ferne, fremde Welt. Wie habe ich sie beneidet um das, was sie in der Zwischenzeit erleben würden, bis sie im Frühjahr wieder zurückkämen. Einfach aufzubrechen und für ein paar Monate was ganz anderes sehen und erleben, das erschien mir ebenso sehnsuchtsvoll wie unerreichbar. Nach Afrika würden sie fliegen, wo es Wärme und ausreichend Fliegen gab, während bei uns wegen der Kälte die Stallfenster geschlossen blieben. Afrika war fern, unendlich fern und fremd. Außer unseren Schwalben kannte ich niemanden, der jemals dort war. Ob es dort wohl auch Kinder gab, die auf sie warteten? Und dann fühlte ich mich diesen Kindern sehr nahe. Es waren ja unsere gemeinsamen Schwalben. Die Schwalben faszinierten mich schon immer. Ein Nest zu haben, von den Eltern umsorgt zu werden und schon bald ermuntert, diese Flügel zu nutzen, um in die Welt zu fliegen. Die Sehnsucht wegzufliegen, schien schon früh in mir zu keimen. Ich liebte sie, diese Gegensätze von Bodenhaftung und Höhenflügen, Geborgenheit und Aufbruch, Wurzeln und Flügeln.
Stallschwalben, Ulrike Siegel. Dann sprechen wir doch über die fremde Ferne, Frau Siegel, denn Sie haben sie sich die ja doch noch angesehen, wobei es mit einem ganz kleinen Schritt begann. Sie gingen nach 10 Jahren Arbeit auf dem Hof zum Studium der Agrarwissenschaften weg, wenngleich nur eine Autostunde nach Nürtingen. Gehörte das zum Bäuerin werden dazu oder war das schon so ein erster Ausbruch?
Nein, das war das Ende der Bäuerinnenzeit. Ich war bedingt durch die Krankheit unserer Mutter, durch ihren sehr frühen Tod, war ich noch bis 10 Jahre nach ihrem Tod auf dem Hof. Zeitweise, also natürlich immer mit unserem Vater gemeinsam, zeitweise auch mit meinen jüngeren Schwestern gemeinsam, so lange bis der Hof von meiner zweitjüngsten Schwester übernommen wurde. Sie bewirtschaftet unseren Hof und den Hof ihres Mannes bewirtschaften sie von unserer Hofstelle aus. Und von daher bot für mich ja die Möglichkeit, jetzt tatsächlich das Nest zu verlassen, auszufliegen. Und ich habe dann noch ein Studium angehängt, ja.
Erinnern Sie sich, als es spruchreif war?
Ja, ich hatte immer so insgeheim die Studenten beneidet, die sich leisten konnten, sich den ganzen Tag mit Büchern zu beschäftigen. Während Bücher lesen, das kennen sicher alle Bauernkinder, einfach nichts geschafft war. Und es war immer relativ gefährlich, sich mit einem Buch in der Hand erwischen zu lassen, weil man immer den Eindruck hat, man hätte gerade nichts zu tun und es war immer gefährlich. Und von daher war es für mich klar, wenn ich es irgendwie noch machen kann, dann möchte ich auch noch hauptberuflich Bücher lesen.
Und geschrieben haben Sie dann auch und sind gereist. Also da war dann die Ulrike Siegel selber Stallschwalbe. Sie waren in Südamerika, in Afrika, in Indien. All diese Reisen, die für Ihre Mutter undenkbar gewesen wären. Was war die beeindruckendste, die wichtigste?
Also die prägendste war für mich sicher die Reise nach Ecuador. Da bin ich nicht nur gereist, da habe ich 3 Monate lang ein Praktikum gemacht, damals beim Deutschen Entwicklungsdienst, habe also 3 Monate an einem Ort gelebt, war also doch ein Stück weit auch dort zu Hause Und das hat mich, glaube ich, nachhaltig geprägt.
Nämlich wie? Oder was war so beeindruckend?
Also für mich selber zum einen, dass ich auch mich in völlig fremden Kulturen, an völlig fremden Orten, auch in einer fremden Sprache zurechtfinden kann. Das war ja jetzt zunächst mal von zu Hause aus nicht so unbedingt denkbar. Und ich fand es faszinierend. Ich habe ja dort letztlich ein Praktikum gemacht als Landwirtin. Und das war für mich das Prägendste, wie nah doch alle Bauern auf der ganzen Welt irgendwo miteinander verbunden sind. Irgendwo, finde ich, haben sie alle die gleichen Sorgen und Probleme. Irgendwo arbeiten sie, egal wo auf dieser Welt, alle dasselbe. Nämlich sie gucken, wie sie dem Boden ihr täglich Brot abbringen.
Und wie kommt es, dass Sie also in den Anden bei der Kartoffelernte waren und bei Weinbauern in Portugal, also da, wo es was zu pflanzen und Tiere gab? Hat es mit der Reiseorganisation zu tun oder hat Sie es dahin gezogen?
Ich bin normalerweise immer unorganisiert gereist, einfach weil es mich interessiert. Natürlich, also Landwirtschaft gibt auch so viel Verbindendes weltweit. Egal in welches Land ich komme, sobald ich aufs Land komme, mich dort mit den Bauern unterhalte, bin ich irgendwo zu Hause und fühle mich da immer auch sehr nahe.
Und haben Sie sich auch willkommen gefühlt da?
Ja, mit Interesse ist man überall willkommen auf dieser Welt.
Und dann haben Sie da auf Höfen auch gelebt? Im besten Fall oder im längsten Fall?
Nein. Ich habe in den anderen Ländern nicht wirklich länger gelebt. Ich war nur in Ecuador und Südamerika länger. In Afrika waren es zum Teil Studienreisen, auch landwirtschaftliche Studienreisen, entwicklungspolitische Studienreisen mit Brot für die Welt, also oder mit der Welthungerhilfe, je nachdem, mit solchen Organisationen.
Und dann
habe ich nochmal für die Landesregierung Baden-Württemberg ein Gutachten geschrieben in Burundi über ein Landfrauenprojekt in Burundi, fand ich auch ganz spannend.
Und hat das dann, ich meine, Sie sagen, die Bauern haben überall die gleichen Sorgen und Themen, aber es gibt ja natürlich schon drastische Unterschiede. Hat das dann Ihren Blick aufs Bauernleben und die Landwirtschaft hierzulande verändert auch?
Naja, insoweit, dass ich hier mit dem, was ich hier habe, eigentlich zufriedener bin. Jedes Mal, wenn ich zurückkomme, freue ich mich wieder über dieses fruchtbare Stückchen Erde, auf dem ich hier groß geworden bin und wo ich auch heute noch lebe.
Ich meine, als Laie denkt man beim Stichwort Landwirtschaft meistens ja eher vielleicht an das, was Sie in Ihrer Kindheit auch hatten oder was ich aus Kinderbüchern kenne, diese Bilder vom Hahn auf dem Mist und den gackernden Hühnern. Das einerseits oder andererseits dieser Massentierhaltungshorror. Wie geht's denn Ihnen damit, Ihrem differenzierten Blick? Finden Sie sich bei politischen Streitfragen tendenziell eher so auf der Seite der Bauern und des Bauernverbands oder zieht Sie es eher zu den grünen Tierschützern und Sie möchten vieles ändern oder rückgängig machen?
Oh, ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viele Facetten dazwischen. Sie haben jetzt gerade schwarz-weiß gemalt.
Ja, ich sage ja, das ist das, was wir vor allem im
Kopf
haben.
Ja, Bauern und Bauernverband nicht zwangsläufig gleichsetzen. Und diese polarisierenden Bilder, die tatsächlich immer wieder auftauchen, wenn es um Landwirtschaft auch in unseren Medien geht, die zeigen die Realität auf unseren Höfen nicht, haben es noch nie gezeigt. Es war weder idyllisch, noch war es nur hart oder nur agrarindustriell. Es gibt da sehr, sehr viele Facetten.
Also es ist schon noch was dazwischen, weil vorher klang das bei Ihnen ja auch so, als wären bestimmte Zeiten einfach vorbei und es muss jetzt halt groß sein und entspricht diesem Bild nicht mehr.
Die Zeit der Hühner auf dem Mist und der Misthaufen vor der Haustür, die sind tatsächlich vorbei, die gibt's nicht mehr. Aber es gibt natürlich in der Ausrichtung der Landwirtschaft ganz unterschiedliche Richtungen. Es gibt natürlich diese hochtechnisierte, moderne Landwirtschaft, wie sie durchaus auch von großen Verbänden gefordert wird oder auch gefördert wird. Und es gibt daneben auch noch durchaus diese bäuerliche Landwirtschaft, wie sie weltweit eigentlich im Schwerpunkt anzutreffen ist. Und ja, je nachdem, wo man drauf guckt, findet man da schon noch ganz große Gegensätze.
Sie hören SWR 2 Tandem und heute ist live bei uns zu Gast Ulrike Siegel, Bauerntochter und Autorin der Autobiografie Stallschwalben über ihre Kindheit und Jugend in der Landwirtschaft. Das war aber längst nicht ihre erste Veröffentlichung. Sie haben 15 Jahre lang Geschichten gesammelt und in Büchern veröffentlicht, Geschichten von Bauerntöchtern. Wie kam das? Warum haben Sie diese Gespräche geführt und dann auch aufgeschrieben?
Oh, da haben ganz, ganz unterschiedliche Anstöße drauf zugeführt. Zum einen natürlich mein eigenes Aufwachsen als Bauerntochter und es damals schon erleben, dass andere Gleichaltrige, also diese Freundinnen, deren Eltern mit Landwirtschaft nichts zu tun hatten, schon damals ganz anders aufgewachsen sind. Freundinnen, die zu Hause nichts helfen mussten, bei schönem Wetter ins Freibad gingen und in den großen Ferien in den Urlaub gefahren sind. Da schon immer wieder der Gedanke, eigentlich müssen wir da mal was drüber aufschreiben, vor allem, weil sich da in ganz kurzer Zeit ganz viel verändert hat. Wenn ich mich mit meiner jüngsten Schwester, 10 Jahre jünger, 71 geboren, unterhalte, so hat sie ihre Kindheit völlig anders erlebt. Sie hat ganz andere Erinnerungen und kann sich an ganz vielerlei Arbeitseinsätze, die mir sehr wohl noch in Erinnerung sind, einfach nicht mehr erinnern, eben weil sich da in so kurzer Zeit viel verändert hat. Und immer der Gedanke, da müssen wir mal was drüber schreiben. Und es gab in der Tat nichts aus Frauensicht. Und der Anstoß, das war jetzt genau das, was Sie vorhin angesprochen haben, diese polarisierenden Bilder immer wieder, wenn es denn um die Landwirtschaft geht. Deshalb mein Vorhaben, endlich die mal was sagen lassen, endlich mal die darüber schreiben lassen, die es selber erlebt haben oder heute noch erleben, weil sie eben auf Höfen aufgewachsen sind oder dort heute leben.
Weil Sie das gerade nochmal sagen mit Ihren Schwestern, würde ich gerne nochmal zuvor nachhaken. Haben Sie das immer nur verflucht, diese viele Arbeit, oder war das auch ein Stolz, den Sie hatten auf das, was Sie da zustande brachten?
Also meine Mutter hat ja sehr versucht, uns diesen Stolz anzuerziehen. Das war nur wenig realistisch, weil wir hatten damals schon einen Grundschullehrer, der eben das Dorf gehasst hat, ein Lehrer aus der Stadt, der sehr viel lieber in der Stadt geblieben wäre und der dieses Dorf, also diese hinterwäldlerischen Dörfler, das hat er an den Bauernkindern festgemacht und der hat wirklich Generationen von Bauernkindern da die Grundschulzeit sehr schwer gemacht. Es war schwierig. Die Mutter hat gemeint, man hat damals auch dieser modernen Stadt was versucht noch entgegenzusetzen. Ich beschreibe es auch in meinem Buch Stallschwalben, wie abschätzig die Mutter über diese billigen Fetzen aus der Stadt geredet hat, wenn wir irgendwo auch mal was Modernes wollten zum Anziehen. Es waren billige Fetzen aus der Stadt. Wie man abschätzig darüber geredet hat, über diese Siedlungen, die Firmen gebaut haben für ihre Mitarbeiter, dass man da drin niemals leben wollte in solchen Hasenstellen, so wurde es dann bezeichnet. Aber letztlich war in Süddeutschland bei uns hier ja sogar der Industriearbeiter in ganz kurzer Zeit dann doch das Bessere.
Und Sie haben solche Geschichten wahrscheinlich auch ganz viel von den Bauerntöchtern Ihrer Bücher gehört. Wie haben Sie diese Frauen gefunden?
Na, ich habe 3 Bücher veröffentlicht. In dem ersten Buch, die kannte ich überwiegend, da wusste ich, das sind Frauen, die mir irgendwann schon mal über den Weg gelaufen waren und ich wusste, die kommen auch vom Bauernhof. Dann habe ich für die weiteren Bücher natürlich dann auch Frauen gesucht in anderen Regionen Süddeutschland. Das erste ist sehr südlastig, also sehr viel Baden-Württemberg, Bayern. Und da habe ich dann inseriert. Ich habe inseriert in allen landwirtschaftlichen Fachzeitungen und in der Wochenzeitung Die Zeit. Ganz einfach Bauerntöchter gesucht, die bereit sind, über ihre Kindheit zu schreiben.
Das bricht ja schon das nächste Vorurteil. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Bauerntöchter dann in der Zeit die Anzeige finden, aber dass sie auf dem Weg das auch gefunden haben.
Sehen Sie, diesen Vorurteil hat ja auch die Zeit. Die haben gemeint, ich soll mir das überlegen. Das wäre nicht ihre Leserschicht. Und da haben wir sie schon wieder, die Arroganz der Stadt über das Land. Ich habe inseriert und hatte in wenigen Tagen 100 Zuschriften von Bauerntöchtern aus In- und Ausland, die Zeit gelesen haben.
Welche Geschichte fällt Ihnen ein, die Sie besonders beeindruckt haben oder ein Bauerntochterleben? Ich weiß, das sind ganz viele, aber lassen Sie uns an einem kurz teilhaben, eine Geschichte, die Sie mögen.
Naja, ich habe dann schon eine Lieblingsgeschichte, die ich auch sehr gerne lese. Das liegt aber auch daran, dass sie wirklich sehr schön geschrieben ist, dass diese Anita einen wunderbaren Stil hat. Sie beschreibt ihre ganze Kindheit anhand des Zettels auf dem Küchentisch. was der Zettel auf dem Küchentisch bedeutete, als sie von der Grundschule nach Hause kam, was er dann bedeutete, als sie später aus der nächsten Kleinstadt vom Gymnasium nach Hause kam. In der Grundschule musste sie noch keine Verabredungen absagen am Nachmittag, weil dann auch der Nachbarsjunge arbeiten musste, auch ein Bauernjunge. Später musste sie dann Verabredungen absagen bei Freundinnen, die Zeit hatten, um ins Freibad zu gehen. Und am Ende beschreibt sie dann, wie sie den Zettel vermisst hat, als er nicht mehr da war und dass sie deshalb Landwirtschaft studiert hat und Bäuerin geworden ist. Finde ich schön.
Und dann wieder den Zettel hatte.
Genau.
Gibt es auch regionale Unterschiede?
Ja, könnten wir stundenlang drüber reden.
Wirklich? Natürlich. Also stundenlang haben wir leider nicht, aber ja, ein Beispiel.
Da gibt es große Unterschiede. Also dieses sich seiner Herkunft zu schämen, das ist tatsächlich ein Thema aus Süddeutschland, wo es diese kleinen Betriebe gab und wie ich gesagt habe, wo ja ganz schnell die Fabrikarbeiter ja ein besseres Leben hatten. Die mussten auch arbeiten, aber die hatten das Geld, das sie verdienten, wenigstens zur Verfügung und konnten sich eben doch irgendwo ein Auto leisten und dann irgendwann mit der Familie in Urlaub fahren, während wir von unseren kleinen Betrieben ja alles in den Betrieb stecken mussten. Dann wurde die erste Melkmaschine gekauft, dann der erste Traktor, dann der zweite Traktor mit der Zapfwelle, dann die Maschinen für die Zapfwelle und so ging das weiter und wir haben dann weiterhin ohne Zentralheizung gelebt in unseren Häusern, zum Teil ohne Badezimmer, weil sich die anderen dann schon leisten konnten. In Norddeutschland ganz anders. In Norddeutschland würde sich, glaube ich, bis heute und auch damals nicht ein Bauer nie einem Fabrikarbeiter unterordnen. Dort hat sich allerdings die Industrialisierung ja auch sehr flächendeckend im Ruhrgebiet vollzogen und Bauerndörfer blieben Bauerndörfer. Bei uns kamen zunehmend Menschen, die nichts mehr mit Landwirtschaft zu tun hatten durch diese flächendeckende Industrialisierung. Und dann gab es in Norddeutschland Erbhofgesetze. Das heißt, die Höfe waren natürlich auch sehr viel größer. Die Höfe durften gar nicht aufgeteilt werden, mussten laut Erbhofgesetz der jeweiligen Region jeweils an den Ältesten oder den Jüngsten der Söhne, manchmal auch der Kinder, weitergegeben werden. Und das sind ganz andere Voraussetzungen.
Und Sie haben durch diese Geschichten, die Sie gesammelt haben, auch viele Freundschaften geschlossen in ganz Deutschland. Und Sie haben uns vorhin erzählt, diese Woche noch ist das alljährliche Bauerntöchter-Treffen in Portugal diesmal. Wie viel kommen da?
Also 70 Frauen haben geschrieben damals in 3 Büchern. Und zu den Treffen kommen bis zur Hälfte. Letztes Jahr, das Jubiläumstreffen hat bei mir in meiner Region im Zabergäu stattgefunden. Da waren immerhin 35 da aus In- und Ausland. Dieses Jahr besuchen wir unsere Christa, die jetzt im Rentenalter nach Portugal gezogen ist. Da sind wir dann nur knapp 20.
Und dann treffen sich da alle. Und geht es dann vor allem um diese Geschichten, die Sie jetzt auch hier gerade erzählen? Oder sind die Themen dann inzwischen ganz andere?
Ja, wir kennen uns jetzt ja schon seit 15 Jahren, treffen uns seit 15 Jahren jedes Jahr einmal. Zum Teil treffen die sich in den Regionen nochmal. Wir haben auch zum Teil unendlich viele Lesungen gemeinsam gemacht, also in den Regionen jeweils. Insofern sind da Freundschaften entstanden. Es gibt immer eine ganz intensive Runde, wo jede erzählt, was bei ihr jetzt gerade so Neues sich tut. Persönlich, in der Familie, auf dem Betrieb. Die Hälfte sind ja Bäuerinnen, haben Betriebe. Und dann besichtigen wir mit Begeisterung Milchviehställe, Melkroboter, Ziegenhalterinnen, also gerne auch Frauen, die da sich was Besonderes trauen in der Landwirtschaft. Ziegenhalterinnen, die da Ziegenkäse machen. Irgendwas finden wir in jeder Region.
Und haben Sie denen allen Ihr Buch geschickt schon?
Nein.
Nein.
Aber ich habe noch gar nicht so viele.
Aber Sie kommen jetzt zum ersten Mal auch mit einer eigenen veröffentlichten Geschichte. Ich finde es ja erstaunlich, dass Sie so viele Jahre diese Geschichten gesammelt haben von anderen. Wieso schreiben Sie erst jetzt über sich selbst?
Naja, der Wunsch war immer, selber ein Buch zu schreiben und darüber zu erzählen. Und dann kam damals die Idee mit einem Sammelband dazwischen, weil ich einfach auch etwas verunsichert war, ob ich das ganz alleine so erlebt habe und wie es dann wohl anderen ergangen ist. Und dann hat es so eine Kettenreaktion ja, zur Folge gehabt. Und aus diesem einen Buch, das ich damals zunächst veröffentlichen wurde, wurden dann einfach 10 Bücher. Weil immer wieder Leute auf mich zukamen mit irgendwelchen Ideen, welche Thematik, welche Fragestellung ich jetzt doch noch vielleicht bearbeiten könnte mit so einem Sammelband. Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt habe ich das Feld doch einmal richtig gut durchgepflügt. Jetzt mache ich das, was ich am Anfang machen wollte. Jetzt schreibe ich.
SWR 2 Tandem live mit Ulrike Siegel und vielen Geschichten von Bauerntöchtern, nicht zuletzt ihre eigenen. Wir haben gerade noch mal von dem Zettel gehabt, von dem Sie vorhin so schön erzählt haben, der auf dem Küchentisch lag und den alle Bauerntöchter kennen. Was stand da dann drauf?
Da stand drauf, wo das, denn der Zettel lag da, wenn man von der Schule kam, da stand dann drauf, das Essen steht dort und komm da und dahin, wenn du fertig bist.
Wenn du fertig bist, mit dem Essen.
Oder mit den Hausaufgaben, je nachdem. Manchmal, je nachdem, was auch zur Arbeit anstand, durfte man die Hausaufgaben erst abends machen. Aber in aller Regel durfte man sie vorher machen. Und wenn der Zettel da lag, dann wurden die Hausaufgaben auch ganz sorgfältig gemacht.
Und der lag da, weil die Mutter auf dem Feld war?
Weil die schon weg waren, bis wir aus der Schule kamen, ja. Mhm.
Das Buch von Ihnen, Steilschreiben, beginnt mit einem Satz, den Ihre Mutter oft geäußert hat, nämlich, man sollte nie vergessen, wo man herkommt. Was bedeutete Ihnen dieser mütterliche Rat als Kind?
Den habe ich gehasst. Der kam nämlich immer als Erziehungsmaßnahme und der kam immer als Rüge. Nämlich immer dann, wenn ich irgendwas mir gewünscht habe, was unser finanzieller Spielraum nicht zugelassen hat. Oder wenn ich auch ins Freibad wollte wie andere Freundinnen oder gar in den Urlaub mal wie andere, dann hat es immer geheißen, man sollte nie vergessen, wo man herkommt.
Aber Sie durften auch mal ins Freibad?
Ich kann bis heute noch nicht schwimmen. Selten.
Hm. Mhm. Und wie sehen Sie den Satz jetzt als Erwachsene?
Heute sehe ich den ganz anders. Ich bin heute stolz auf den Ort, wo ich herkomme und bin auch froh, dort so aufgewachsen zu sein und vielleicht auch all das damals gemacht zu haben, was ich damals gehasst habe. Das sagen alle Bauerntöchter, so mit ein bisschen Abstand finden sie dann alle ganz versöhnliche Töne und kommen schon auch zu dem Schluss, naja, es hat ja auch nichts geschadet. Und irgendwie hat all das zusammengenommen, dazu beigetragen, dass aus uns das wurde, was wir heute sind. Und irgendwie sind wir dann doch auch zufrieden.
Sie betonen an einer Stelle im Buch, dass eine gute Lektion gewesen sei, die Erkenntnis dieses Zusammenhangs zwischen Mühe und Glück.
Ja.
Worin hat sich das gezeigt?
Da denke ich heute so oft dran zurück und da habe ich manchmal dann auch noch Sehnsucht. Zum Beispiel Sonntag morgens beim Frühstück denke ich gerne zurück und denke, oh Mann, da hat man jetzt früher schon die Kühe gemolken gehabt, da waren wir schon unter Dusche und saß mit der ganzen Familie am Frühstückstisch und jetzt kommen sie so langsam aus den Betten gekrochen und das war ein ganz anderes Gefühl, wenn man was gemacht hatte.
Wie haben Sie das versucht, Ihren Kindern weiterzugeben oder zu vermitteln?
Der Versuch ist kläglich gescheitert.
wie sehr interessieren die sich überhaupt für einen Bauernhof?
Eigentlich nicht.
Mm-mm. Hatten Sie darauf gehofft?
Auch ein bisschen Interesse wünscht man sich natürlich schon von den Kindern. Aber ich glaube, das liegt auch in der Natur der Sache, dass Kinder sich zunächst mal eher dagegen verwahren, was von den Eltern direkt anzunehmen. Es ist ja immer erst die nächste Generation, die sich interessiert. Wenn ich jetzt heute dran denke, wie ich immer gesagt habe, auch ihr mit eurem ewigen Gestern, wenn Eltern oder Großeltern von früher erzählten, Großmutter hatte ich nur, und jetzt fange ich auch an, von früher zu erzählen.
Was für einen Weg sind Ihre anderen beiden Schwestern gegangen? Also die zweitjüngste hat den Hof übernommen.
Und die allerjüngste ist auch auf einem Hof bei Heilbronn, hat auf dem Hof eingeheiratet. Und die nächstjüngste, die behauptet ja, sie wäre die einzig Intelligente in dieser Familie, weil sie sich schon frühzeitig immer so blöd angestellt hat, wenn es ums Mithelfen ging. Sodass alle auf ihre Mitarbeit verzichtet haben. Sie ist heute Wirtschaftsprüferin und lebt in Stuttgart.
Und Sie, das müssen wir noch sagen zum Abschluss natürlich, Sie sind wieder auf dem Hof, ne? Oder in der Gegend,
ja,
wo Sie groß geworden sind.
Ja, ich wohne wieder an dem Ort und lebe jetzt mit meinem Lebenspartner im Nachbarort.
Im Nachbarort. Mhm. Und was machen Sie dann da jetzt?
Auch ganz unterschiedliche Sachen. Ich bin auch doch ein Stück weit wieder zurück zu meinen Wurzeln. Ich bin angestellt in Teilzeit für meinen früheren Ausbildungsbetrieb. Ich habe mal eine Ausbildung gemacht auf einem Gemüsebaubetrieb. Da arbeite ich jetzt 3 halbe Tage in der Woche. Zum einen auf einem Gemüsemarkt und zum anderen im Büro. Dann arbeite ich für die internationale Austauschorganisation YFU, mache ich Öffentlichkeitsarbeit, mache ich sehr gerne, gemeinnützige Organisation, um junge Menschen ja auf die Idee zu bringen, doch mal ein Jahr ins Ausland zu gehen, weil ich selber da auch sehr profitiert habe später, erst als ich gehen konnte. Und dann beschäftige ich mich mit meinen Büchern und bin sehr viel auch auf Vortragsreisen unterwegs.
Jetzt natürlich wieder, wo das neue Buch draußen ist. Das endet mit dem Tod Ihrer Mutter. Sie haben sie schon angesprochen, die an Krebs jung gestorben ist in den 40ern. Und von Ihren Reisen und allem, was sonst danach kam, worüber wir jetzt auch sprachen, schreiben Sie nur so ganz kurz. Haben Sie sich das für einen zweiten Band aufgehoben oder wollten Sie wirklich nur vom bäuerlichen Leben davor erzählen?
Wir werden sehen.
Ganz rätselhaft. Ja, cool. Dann sind wir gespannt. Danke, dass Sie in der Sendung waren. Ja, SWR 2 Tandem mit Ulrike Siegel. Ihr wirklich lesenswertes neues Buch, ich sag's nochmal, heißt Stallschwalben, erschienen im Landwirtschaftsverlag Münster. Infos dazu gibt's auch auf der Homepage www.ulrike-siegel.de. Am Mikrofon war Bernd Lechler, Redaktion Karin Hutzler. In der Technik saß Lukas Scheidt und die Musik hat Bettina Stender zusammengestellt.